Hörfehler, der Podcast. Auf den Stehring zu Hause in der Subkultur verwurzelt.
Und hier ist der Mann, der seine Klamotten wild neben dem Bett statt im Schrank hordet. Ihr Gastgeber Niki Kassner.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 10 heute. Wir reden heute über Fußball mal wieder, nicht wie Tätowierung das letzte Mal. Aber bevor wir so richtig einsteigen und ich auch meinen Gast verrate, den ich heute habe, möchte ich mich noch bedanken bei zwei Spendern. Das ist einmal die Maike und einmal Jörg, der einen Dauerauftrag eingerichtet hat und die mir beide eigentlich schon mehr oder weniger direkt einspringen konnten. Bei einer bisschen technischen Arbeit, von daher Dankeschön an die Spender. Und dann soll es eigentlich auch schon losgehen, ohne lange Einleitung. Mein heutiger Gast ist Blocker, betreibt den Blog Rot und Weiß, ist leidenschaftlicher Fan von Offenbach, von den Offenbacher Kickers, ist dort ein Allesfahrer und Mitautor des Buches 111 Gründe, warum er Kickers Offenbach zu lieben hat oder so ähnlich. Grüß dich, Markus.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich habe ja gerade erwähnt, dass du ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben hast.
Ja.
Erzähl mal was über das Buch. Ich nehme an, du bist die letzten Wochen ja doch ein bisschen im Trubel gewesen.
Ja, das waren ganz interessante und ereignisreiche Wochen. Das Buch ist im Mai, also letzten Monat, rausgekommen. Das Ganze habe ich dem Blog zu verdanken, den du eben schon erwähnt hast, den ich seit 3 Jahren schreibe über Kickers Offenbach. Aber
so
auch
kurz erst, kommt mir schon länger vor.
Nee, sind 3 Jahre, waren jetzt im Mai genau 3 Jahre. Und
herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Den habe ich praktisch angefangen, wie der OFC damals in die Regionalliga zwangsabgestiegen ist. Das war ja so ein markanter Punkt in der Vereinsgeschichte. Und ich schreibe da relativ regelmäßig über den OFC, aber auch über andere Themen, die mit Fußball zusammenhängen, mal ein bisschen über Literatur oder eben auch über andere Vereine. So haben wir uns ja auch kennengelernt, wie ich im vorletzten Jahr war das, glaube ich, gell, oder im letzten, wie ich bei dir in Neunkirchen war und dann auch so ein bisschen eure ganzen schönen Aktionen mit begleiten durfte im Blog, die ihr gemacht habt, um eurer Borussia aus der Patsche zu helfen. Das Buch kam im Endeffekt dann ein Ergebnis des Blogs, weil es eben von einem Berliner Verlag, dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, eine Serie gibt, die sich 111 Gründe XY zu lieben nennt. Das gibt es über verschiedene Fußballvereine, das gibt es über Rockstars etc. Und über meinen Blog ist der Verlag auf mich aufmerksam geworden und hatte angefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Werk über Kickers Offenbach zu schreiben. Und das habe ich gerne gemacht, habe mir noch Hilfe von einer Freundin gesucht. Wir haben uns die Kapitel aufgeteilt und dann war es auch nicht ganz so schmerzhaft, das alles runterzuschreiben.
Ja, Kickers Offenbach, das ist ja jetzt schon ja, der Verein, mit dem jetzt nicht jeder Schüler unbegleich Sympathien hat oder dessen Trikots man auf der Straße sieht, wenn man außerhalb Offenbachs wahrscheinlich lebt.
Die Zeiten.
Offenbach-Fan.
Am besten, indem man in Offenbach aufwächst. Es ist bei mir jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her. Ich bin 1973 zum ersten Mal ins Stadion gegangen, da war ich 8 Jahre alt. Ich habe da auch ein eigenes Kapitel im Buch drüber geschrieben. Es war damals natürlich auch eine vollkommen andere Voraussetzung. Der OFC hat damals noch in der ersten Bundesliga gespielt. Es gab im Fernsehen keine ständigen Live-Übertragungen. Also selbst Europapokalspiele ist eigentlich, hat man angefangen mit dem Halbfinale zu übertragen, wenn dann eben eine deutsche Mannschaft mit dabei war. Und insofern war natürlich diese Verbundenheit zu dem Anführungszeichen Heimatverein wesentlich stärker ausgeprägt als heute, wo die Kids jeden Verein, egal ob der jetzt in Deutschland oder in England oder in Spanien spielt, eigentlich jederzeit auch live im Fernsehen schauen können. Und wir sind eben zu unseren Kickers ins Stadion gegangen, hat eben natürlich auch geholfen, dass der Verein damals erstklassig war. Wir haben gegen die Bayern gespielt, wir haben gegen Mönchengladbach gespielt. Und all gegen diesen namhaften Gegner, ein Jahr nachdem ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, ist Otto Rehhagel Trainer geworden. Also da war schon einiges geboten da in seiner Zeit auf dem Biberer Berg.
Der UFC ist ja in seiner Geschichte eigentlich immer erstklassig gewesen. Also ich meine, heute kennt man ihn nur als unterklassischen Verein, aber im Grunde hat er ja im Südwestfußball mal immer erstklassig gespielt.
Also vor der
War das bis zu den 70er Jahren so, oder?
Ja, bis zur Einführung der Bundesliga waren sie immer gut mit dabei. Da gab es ja damals nur die Oberliga praktisch als oberste Spielklasse. Bei der Einführung der Bundesliga hat man den UFC zugunsten von Eintracht Frankfurt weggelassen, weil dann wohl nicht so viele Vereine aus einer Region da sein sollten. Das ist hängt bis heute bei den Kickers-Fans so ein bisschen nach, weil sie eigentlich von den Rankings, die damals erstellt wurden, vor der Eintracht gelegen hätten, aber trotzdem dann nicht in die Bundesliga aufgenommen worden sind. Sie haben den Aufstieg dann ein paar Jahre später erstmals geschafft, Ende der 60er Jahre, sind aber, ja, wie man so schön sagt, in aller Regel eine Fahrstuhlmannschaft gewesen. Also die erstklassigen Jahre waren insgesamt 7. Sie haben aber bis Ende der 80er Jahre immer im ersten oder zweiten Liga gespielt, bis dann ein Formfehler bei der Hinterlegung einer Bürgschaft die Lizenz für die zweite Liga gekostet hat und damit der erste Zwangsabstieg verbunden war. Und das war, wenn man jetzt so im Nachhinein das alles betrachtet, eigentlich eine ziemlich blöde Sache für den UFC, weil sie danach nie mehr so richtig den Sprung dauerhaft geschafft haben, zurück zumindest in die zweite Bundesliga. Und eben in einer Zeit sich aus dem, sagen wir mal, richtig groß bezahlten Fußballgeschäft verabschiedet haben, wo die Kommerzialisierung eigentlich gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen hat in den 90er Jahren mit den Privatsendern, die dann auf einmal die Bundesliga übertragen haben. Und dann kam Premiere und hat er auch einiges Geld in den Topf geworfen, um die Spiele übertragen zu dürfen. Sponsoren haben dadurch mehr Geld bezahlt. Also in einer Zeit, wo dann angefangen wurde, ernsthaftes Geld im Profifußball zu verdienen, hat der UFC da eben so ein bisschen den Anschluss verloren durch diesen Zwangsabstieg.
Wie lange ging es dann noch weiter bergab?
Ja, es ging immer mal wieder bergab und bergauf. Es ging bis runter in die Oberliga Hessen und es ging dann auch noch mal rauf in die zweite Liga, aber das waren eben nur noch kurze Gastspiele. Der UFC war dann ein Gründungsmitglied der neu geschaffenen dritten Liga, wie die als eingleisiger Unterbau gemacht wurde, und hat da auch fröhlich mitgespielt, bis eben dann die Insolvenz 2013 den Zwangsabstieg in die Regionalliga bedeutet hat.
Ich habe den UFC ja so Mitte der 90er kennengelernt. Bei einem Treffen von BAF, da war die Redaktion vom Erwin, von dem Fanheft, ja, also dem Fanzine vom Lieberer Berg, die damals ja schon ziemlich aktiv waren in Fanarbeit und mit Fanthemen beschäftigt waren, und hatte dann zufällig zu der Zeit auch eine Ausbildung in Hessen, in Limburg an der Lahn, kennst du bestimmt,
ja,
gemacht gehabt. Und ja, da war eigentlich so alles Eintracht Frankfurt im Umfeld und in der Region, aber dann gab es doch einen Kickers-Fan aus Dietz, der hat auch immer so eine Fahne, Zaunfahne auf dem Lieberer Berg hängen gehabt, der dann mehrmals vom UFC vorgeschwärmt hatte, von den Bengalos, von der Stimmung, wie viele Zuschauer da kommen. Und man wusste ja nur, der UFC ist irgendwo die Niederung des Fußballs.
Ja.
Also habe ich mich dann mal irgendwann aufgemacht, auf den Biberer Berg zu fahren. Und als dann auf einmal auf der Orion-Tribüne war, hieß die, glaube ich,
ja,
hinter dem Tor, die Bengalos angingen und dann diese Stimmung auf der Stehgeraden, das war wirklich unglaublich. Das war ein Heimspiel gegen Ditzing, TSF Ditzing oder sowas. Ja. Also wirklich ein Spektakel vor dem Herrn.
Ja, das waren die Zeiten, wo der Berg gebrannt hat. Ist natürlich heute alles verboten. Es gibt noch sehr viele stimmungsvolle Bilder. Der UFC hat eigentlich in der Region ums Rhein-Main-Gebiet herum traditionell relativ viele Zuschauer gehabt. Es gibt da auch ganz schöne alte Geschichten, auf die wir zum Teil dann auch jetzt erst bei der Recherche für uns selbst zum Buch gestoßen sind. Da ist zum Beispiel der erste oder zumindest einer der ersten Fanclubs in Deutschland überhaupt, ist in Eppertshausen, also südlich von Offenbach, 1968 als Kickers Fanclub gegründet worden. Und die Fanszene war immer ziemlich aktiv. Es gibt sehr viele Sachen, die aus Faninitiative heraus in Offenbach entstanden sind, also ohne dass der Verein das hätte anstoßen müssen. Ja, du hast den Erwin schon erwähnt, der ja wirklich bundesweit einen Ruf hat, auch immer noch mal in den 11 Freunden zitiert wird. Natürlich auch im Buch ein eigenes Kapitel bekommen hat. Der ist ja nach dem Nationalspieler Erwin Kostede benannt. Für die, die das vielleicht nicht mehr so im Hinterkopf haben, der hat Mitte der 1970er Jahre in Offenbach gespielt, war der erste farbige Nationalspieler. Und hat eben der Erwin seinen Namen zu verdanken, weil er einfach ein sehr großes Idol in Offenbach war und ist. Wir haben ein Fanmuseum, also auch wirklich ein Museum mit Trikots.
Ja, woher kommt die Bindung so zu der Maßen von der Stadt zu dem Verein oder von den Leuten in der Stadt zu dem Verein? Das waren damals bestimmt 10, also locker 10.000 Zuschauer. Ja. Das war echt irgendein interessantes Regionalligaspiel.
Ja. Es ist in der Hinsicht natürlich immer ein großer Vorteil, wenn du als Stadt nicht allzu viel zu bieten hast. Wir sehen das ja immer wieder bei Städten. Also selbst wenn du die Bayern, glaube ich, als Beispiel nimmst. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Statistik gelesen. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber wie hoch der Anteil der Leute ist, die von außerhalb zu den Spielen nach München kommen. Also dass wirklich je attraktiver die Städte sind und je mehr Freizeitangebot da auch herrscht, natürlich eine enorme Konkurrenz entsteht, sei es durch andere Sportvereine, sei es durch Kultur, Theater, Konzerte etc., was es alles so gibt. Da hat Offenbach auch das ein oder andere zu bieten, kann sich aber natürlich nicht vergleichen mit Städten wie München oder Hamburg oder Köln oder einer Stadt, die nördlich des Mains gelegen ist, sodass natürlich, da glaube ich, dass einer der Gründe ist, warum die Leute traditionell in Offenbach halt zu Fußball gegangen sind.
Aber der Wieberer Berg ist ja auch ein bisschen oberhalb gelegen von der Stadt. Ich habe selber von der Stadt noch nie wirklich viel gesehen. Was ist denn Offenbach für eine Stadt? Was macht die Stadt aus oder was hat die Stadt groß gemacht?
Offenbach ist eine traditionelle Arbeiterstadt. Wir hatten sehr viel Lederwarenindustrie und hatten auch einiges an Stahlbauunternehmen. Gibt es natürlich alles nicht mehr. Selbst die großen Marken, die es heute noch existiert, wie Roventa, die auch eine Offenbacher Firma war, sitzt nur noch mit einem kleinen Repräsentationsbüro in der Stadt. Du hattest dann eben ähnlich wie im Ruhrgebiet oder bei euch im Saarland eben so diesen klassischen Umbruch, dass die alten Jobs verloren gegangen sind. Ging einher mit einer sehr hohen Zuwandererquote, die wir in der Stadt haben. Und da wir eben im Schatten von Frankfurt gelegen sind, also wir sind, das ist ja schon fast sprichwörtlich zu nehmen, es sind also von mir zu Hause bis in die Innenstadt nach Frankfurt sind es 5 S-Bahn-Stationen. Also das ist in manchen Frankfurter Stadtteilen bist du weiter entfernt vom Zentrum. Das ist für Offenbach eigentlich viel mehr Fluch als Segen, weil natürlich sich kaum eine Notwendigkeit ergibt, bestimmte Angebote in der Offenbacher Innenstadt zu haben, weil die Leute einfach viel zu schnell in Frankfurt sind. Und insofern hat das für Offenbach immer ein bisschen Nachteile mit sich gebracht, so nah an der großen Stadt dran zu sein. Im Moment wandelt sich das ein bisschen, weil jetzt die Europäische Zentralbank siehst du von Offenbach aus in ihrer vollen Größe. Da werden im Moment am Main neue Wohnanlagen gebaut, jetzt nicht sicher ausschließlich für Mitarbeiter der EZB, aber natürlich auch in der Hoffnung, einfach weil das so nah aneinander gelegen ist, dass da der ein oder andere finanzkräftigere Mensch jetzt künftig auch nach Offenbach zieht, statt in Frankfurt sich eine noch wesentlich teurere Bleibe zu besorgen. Wir haben eine Hochschule für Gestaltung in der Stadt, woraus sich Offenbach auch so ein bisschen versucht, den Status einer kreativ statt zu erarbeiten. Es sind relativ viele kleinere Werbeagenturen jetzt, haben sich angesiedelt bei uns, eben auch um den teuren Frankfurter Büromieten zu entgehen. Wir Eingesessenen Offenbacher sehen das mit gemischten Gefühlen. Wir leben eigentlich mit diesem Status der Bronx ganz gut, weil wir unsere Ruhe haben in Offenbach und halt teilweise deutlich weniger bezahlen als in Frankfurt.
Kommen wir nochmal zurück zum Stadion. Der Biberer Berg ist ja umgebaut worden oder neu gebaut worden, mehr oder weniger. Wie empfindest du so den Umbau? Also ist der Umbau gelungen oder?
Also er ist komplett, das ist ein kompletter Neubau. Es ist Tribüne abgerissen und neu hingestellt worden. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Es gibt viele, die beklagen, dass das Stadion nicht mehr die gleiche Atmosphäre hat. Dass die Patina fehlt, was natürlich logisch ist, 3 Jahre nach Eröffnung, dass da sind halt noch nicht so viele Schlachten geschlagen worden. Ich persönlich bin sehr froh, dass das neue Stadion gekommen ist, weil uns einfach das alte, so ein romantischer und mythenumrankter Ort, das der alte Biberer Berg auch war, aber ist uns halt sprichwörtlich unterm Hintern zusammengebrochen. Und das hat den Verein unheimlich viel Geld gekostet, da immer wieder zu sanieren und hier wieder zu flicken und da was zu machen, ohne dass du eigentlich noch substanziell wirklich was tun konntest. Und dann kommen Sachen dazu, mit der Vermarktbarkeit des Stadions, man braucht sich halt nichts vorzumachen. Es ist halt für die Vereine sehr, sehr wichtig, dass sie gescheite Logen anbieten können, dass sie gescheite, wie man das heute so schön nennt, Business Seats im Programm haben. Was natürlich nicht vorher geplant war, ist, dass ein Jahr nach Stadioneröffnung der UFC nur noch viertklassig gespielt hat. Wir haben eigentlich jetzt so ein bisschen das Wembley-Stadion der Regionalliga.
Da wollte ich gerade mal reinkrätschen.
Ja, bitte.
Weil da hast du mit den Blocken ja mehr oder weniger auch angefangen, die Zeit, oder?
Ja.
Die Regionalliga hast du ja dann kennengelernt. Hattest du vorher schon so einen Blick für die Regionalliga oder war das dann so das erste Mal, dass du dich näher damit befassen musstest?
Das war für mich terra incognita. Also ich habe das wirklich, nachdem der Zwangsabstieg feststand, habe ich mir im Internet mal angeguckt, was da so an Vereinen überhaupt spielt. Das war vorher nicht auf meinem Radar, die Regionalliga.
Du bist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Allesfahrer. Du hast ja auch da alle Spiele begleitet und da auch recht umfangreich auch über das geschrieben, was du da so vorfindest, auch landschaftlich oder was da so die Gegend ist oder die Region ausmacht. Was waren so die Highlights für dich als Kickers-Fan?
Naja, ein Highlight muss man natürlich per se erstmal sagen. Also ein Allesfahrer ist vielleicht übertrieben, aber bis auf 3, 4 Auswärtsspiele habe ich eigentlich in der Saison alles immer sehen können. Du hast natürlich in der Regionalliga den großen Vorteil, dass die Entfernungen einfach nicht mehr so weit sind. Also weiter als 250 Kilometer geht es ja ganz, ganz selten. Währenddessen in der dritten Liga musst du halt nach Rostock oder wo auch immer hin. Das machst du nicht mal schnell samstags nachmittags, dass du da hinfährst. Und dann ist natürlich in der Regionalliga Südwest ein sehr reizvoller Mix aus Gegnern. Es gibt halt die etwa in der Dimension vom UFC sind, wie Waldhof Mannheim, die ja auch eine ganz feurige Rivalität zum UFC hegen und wo also 1.700, 1.800 Polizisten antreten müssen, um da für Ruhe zu sorgen. Und du hast eben dann diesen krassen Kontrast, dass du wirklich zum Teil jetzt gar nicht böse gemeint auf Dorfsportplätzen bist. Und gerade so Vereine wie jetzt der Balinger SC in der letzten Saison, das waren schon echte Highlights, weil die haben an der Gegengerade oder an einer Längsseite ihres Stadions haben die ihr Vereinsheim stehen, die Ponderosa. Und da werden Würstchen verkauft und da sind Getränkestände, da kannst du eine Flasche Wein direkt am Spielfeld zu dir nehmen, zahlst 9 Euro für. Es gibt 4 oder 5 verschiedene Schnäpse, da zahlst du 1,50 Euro dafür. Und das Ganze ist also wirklich, es hat mehr eine Volksfeststimmung um diesen Sportplatz drumherum, als dass du jetzt wirklich das Gefühl hast, im Fußballstadion zu sein. Das war, Balling war sicherlich einer der absoluten Highlights, einfach weil es total sympathisch war. Und die Leute haben sich gefreut, dass mal so ein großer Verein zu ihnen kommt. Die waren ja gerade aufgestiegen in die Regionalliga letztes Jahr. Wir haben da Ende November gespielt, es waren 25 Grad, das ist halt da die Ecke um Freiburg, ist mir auch vom Petrus sehr wohlmeinend immer bedacht. Das Einzige, was halt sehr gestört hat an diesem Nachmittag, ist, dass wir da 4-1 verloren haben.
Wie hat die Kickers wie hat die Kickers-Fans denn darauf reagiert, in die vierte Liga mitzugehen?
Eigentlich sehr gut. Der Kickers-Fan ist ja Frust gewohnt. Und also niemand wird OFC-Fan, weil er seine Mannschaft immer gewinnen sehen will. Und es gab eigentlich nach dem Zwangsabstieg wieder so diese klassische jetzt erst recht Stimmung. Und es wurden dann, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es wurden knapp 3000 Dauerkarten gleich für die erste Regionalliga-Saison verkauft, obwohl eigentlich gar niemand am Anfang richtig wusste, mit welcher Mannschaft wir da antreten sollen. Die hatten ja nur wenige Wochen Zeit.
Das hat mich überrascht, ne? In der Personalentscheidung.
Das war eigentlich ein Blind Date. Die haben ein Casting gemacht, wo sie dann Spieler mittrainieren lassen haben und haben innerhalb von weniger Tagen oder Wochen dann eine neue Truppe zusammenstellen müssen, weil eben nach dem Zwangsabstieg praktisch keiner der Spieler einen Vertrag für die vierte Liga hatte und die meisten Spieler einfach auch zu teuer gewesen wären. Und das hat man mit Hoffen und Bangen dann beobachtet, was diese Truppe zu leisten imstande ist. Sie sind im ersten Jahr Achter geworden, was für mich eine ganz hervorragende Platzierung war. Ich hätte eigentlich befürchtet, dass wir da gegen Abstieg spielen in der ersten Regionalligasaison, einfach weil eben die Truppe so bunt und neu zusammengewürfelt war. Und wir sind dann im Jahr darauf direkt Meister geworden mit einem satten Vorsprung vor dem ersten FC Saarbrücken und es hat dann leider an diesen vermaledeiten Aufstiegsspielen in die dritte Liga sind wir dann am ersten FC Magdeburg hängen geblieben.
Wenn man sich aktuell mit den Kickers beschäftigt, dann weiß man ja, dass ihr momentan wieder in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Denkst du, das ist so ein entscheidender Punkt bei der ganzen Geschichte, dass du als Verein eben alles auf die eine Karte setzen musst, weil du hast halt Konkurrenten wie Saarbrücken oder Mannheim, die halt auch entsprechend finanziell ein bisschen was bieten können. Und wenn du dann halt in dieser Relegation scheiterst, dann hast du halt die Schulden am Arsch auf Deutsch.
Das ist natürlich, ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt zu den zu der zweiten Insolvenz innerhalb von 3 Jahren geführt hat. Soweit ich weiß, ist die Mannschaft nicht fürchterlich teuer gewesen. Um
Insolvenz als allgemein, dass du halt dieses Problem hast. Du hast halt oben diese 3, 4 großen, starken Teams. Mit denen musst du ja irgendwie, wenn du raus willst, aus dieser Liga auf Augenhöhe spielen. Ja. Bei wenig Einnahmen und vielen Kosten.
Das ist ein Problem.
Da weißt du ja nicht, ob du, wenn du der Beste bist, reicht's ja nachher trotzdem nicht.
Das ist halt das Fatale in dieser Regionalliga-Geschichte, dass du auch als Meister nicht sicher sein kannst, dass du aufsteigst. Was du vorher angesprochen hast, dieses alles auf eine Karte setzen, das hast du, glaube ich, bei fast allen Absteigern, egal in welcher Liga, auch wenn du von der Bundesliga in die Zweitliga absteigst, ist ja der finanzielle Cut gerade, was die Fernsehgelder angeht, brutal. So, dass da eben auch viele sagen, okay, 1 Jahr können wir, 2 Jahre geht gerade noch so, aber dann müssen wir wieder hoch und dementsprechend dann auch die Etats so belassen. Das war in Offenbach sicherlich nicht der Fall, weil wir ja unter Aufsicht des Insolvenzverwalters gestanden haben, der sicherlich drauf gesehen hat, dass er nicht mehr ausgegeben wurde für Spieler, als drin war. Wir haben natürlich das Problem, dass dieses Stadion funkelnagelneu ist und dass das Kosten mit sich bringt, die eigentlich für einen Regionalliga-Verein so nicht stemmbar sind. Da hat die Stadt Offenbach viele Zugeständnisse gemacht, was die Stadionmiete anbelangt. Trotzdem ist das natürlich eine sehr teure Spielstätte für einen Regionalligist, sodass eigentlich immer gesagt wurde, binnen 3, spätestens 4 Jahren muss der OFC wieder in die dritte Liga kommen. Das wird jetzt sicherlich nicht der Fall sein. Ich glaube kaum, dass wir nächstes Jahr einen Aufstieg mitspielen werden, zumal die Regionalliga Südwest in der kommenden Saison hammerhart wird. Da brauchen wir sich gar keine falschen Illusionen zu machen. Wir haben die beiden Absteiger aus Stuttgart neu in der Liga mit dabei. Waldhof Mannheim wird sicherlich versuchen, wieder vorne mit dabei zu sein. Der erste FC Saarbrücken ist ein Daueraufstiegskandidat, genauso wie die Nachbarn aus Elversberg, die ja beide, Mannheim und Elversberg, wieder in der Relegation hängen geblieben sind. Und du bekommst eben auch zunehmend den ein oder anderen kleineren Verein dazu, wie den TSV Steinbach, die dann eben aber lokal sehr ansehnliche Sponsoren haben, die durchaus in der Lage sind, da eine ordentliche Truppe aufs Feld zu schicken. Die haben ja in der Winterpause den Thomas Bredaric als Trainer verpflichtet und haben dann, glaube ich, 15 oder 16 Neuzugänge auch noch in der Winterpause mal dazu geholt. Das sind ein paar, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, die da aber nächstes Jahr in der Regionalliga mit Sicherheit ein ernstes Wörtchen mitreden werden auch.
Du hast ja eben angesprochen, dass Mannheim und Elversberg ist ja auch wieder gescheitert in der Relegation. Denkst du, das ist schon ein Anzeichen für den Südwestfußball? Also, dass man da sagen kann, man scheint nicht ganz so wettbewerbsfähig zu sein wie andere Ligen? Oder
also,
denkst du, nach 2 Jahren ist es noch zu kurz, um da zu sagen, ja, der Fußball ist jetzt deutlich schlechter oder irgendwie schwächer?
Es ist zu kurz, sicherlich, wobei 2 Jahre ist natürlich schon eine gewisse Aussage. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange das sich noch aufrechterhalten lässt, dass der Südwest-Vizemeister auch mit bei den Aufstiegsspielen dabei ist. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da Vertreter aus anderen Ligen sagen, da müssen wir mal drüber reden. Ne? Weil es ist ja bei allen anderen Ligen sind nur die Meister in den Aufstiegsspielen dabei und im Südwesten.
Ja, aber das hatte ja irgendeinen Grund bei der...
Ja, weil die Regionalliga Südwest halt sehr groß und sehr bevölkerungsreich ist. Das ist Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, das Saarland. Das ist schon ein bisschen was da an Regionen und an Bevölkerung dahinter steht. So.
Und Bayern hat dagegen seine eigene.
Genau, die aber andererseits beide Jahre jetzt, wenn wir die letzten beiden Jahre nehmen, immer aufgestiegen sind. Ne?
Obwohl man ihnen eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit abgesprochen hatte. Ne?
Und die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Existenzberechtigung eigentlich. Deswegen ist es umso interessanter. Und die Würzburger Kickers haben es ja jetzt gleich den nächsten Sprung nochmal gemacht als Aufsteiger.
Das stimmt. Das war sehr erstaunlich.
Also die heften sich jetzt an die Spuren von Darmstadt 98. Die haben halt auch da in Würzburg wieder den Vorteil, dass sie eben vor Ort Unternehmen haben, die sagen, okay, wir stecken da Geld in den Verein rein und sehen zu, dass wir da in andere Gefilde kommen. Das haben wir in Offenbach so nicht.
Wir haben ja eben schon mal kurz deinen Blog erwähnt. Der heißt ja Blog Rot und Weiß.
Ja.
War das eine bewusste Entscheidung nur für die Kickers oder hattest du diesen Hintergedanken, Benfica Lissabon, was ja so dein anderer Verein ist?
Ja, das war
im Hinterkopf.
Das ist ganz klar, dass ich das ein bisschen neutral halten wollte, weil ich jetzt halt das Glück habe, dass meine beiden Herzensvereine beide die schönen Farben rot-weiß haben. Das hat sich natürlich angeboten, den Block da dementsprechend auch zu nennen, weil ich meine Frau kommt aus Lissabon und wir sind relativ oft in der Stadt, also so 6-mal
das heißt,
im Jahr.
Wann hast du angefangen? Wann warst du das erste Mal in Lissabon gucken?
Das erste Mal Benfica spielen habe ich gesehen 1986, also es sind jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und heute haben wir halt den großen Vorteil, dass die Flüge nicht mehr so fürchterlich teuer sind wie noch vor 20 Jahren. So dass wir also schon relativ regelmäßig nach Lissabon können. Wir haben ja auch Familie dort, also ist auch die Übernachtung nicht so das große Problem. So dass ich also, so 10 bis 12 Spiele von Benfica kann ich im Jahr schon sehen. Es ist nicht die Welt, aber es ist dafür, dass ich halt aus in Deutschland lebe, ist es ganz okay. Und da schreibe ich eben auch ganz gern drüber. Ich habe da auch dann über den Blog und über ein paar glückliche Zufälle den einen oder anderen Kontakt zum Verein bekommen Ich durfte in der vorletzten Saison, wie Bayer Leverkusen bei Benfica gespielt hat in der Champions League, durfte ich da als Dolmetscher agieren. Das hat natürlich großen Spaß gemacht, bei den Pressekonferenzen neben den Trainern zu sitzen und dann da die Übersetzung zu machen. Und ich durfte dann auch mit bei einem Abendessen dabei sein, wo dann eben der Vorstand von Benfica, die Verantwortlichen von...
Ja, wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie ist da so der Rahmen?
Ach, das war ein nettes Restaurant, es gab leckeres Essen. Ich habe an dem Abend gegen meine Gewohnheiten sehr wenig gegessen, weil es einfach viel zu spannend und interessant war. Das ist war ein kleiner Kreis von 10 Leuten und war eben auf Leverkusener Seite unter anderem der Rudi Völler dabei, was natürlich für mich sehr schön war, weil der ja seine Profikarriere in Offenbach begonnen hat beim UFC. Bei Benfica war der Nuno Gomes mit dabei, den vielleicht noch der ein oder andere in Erinnerung hat, ein Nationalstürmer und dann eben Vorstand und Präsidiumsmitglieder. Und der Abend war sehr kurzweilig für mich und ist leider viel zu schnell rumgegangen.
Ich habe manchmal so das Gefühl, wie groß Benfica ist, wissen, glaube ich, viele gar nicht. Kannst du den Verein mal mit seinen Erfolgen so ein bisschen darstellen?
Gerne. Das ist der erfolgreichste Verein in Portugal, ist Rekordmeister sind gerade wieder Meister geworden mit 35 Titeln, haben über 20 Mal den Pokal gewonnen, leben international von den glorreichen Zeiten Anfang der 1960er Jahre, als sie mit dem Eusebio, der sicher dem einen oder anderen auch ein Begriff ist, zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Sie sind international immer gut dabei, waren seitdem auch noch 8-mal im Endspiel, sei es jetzt Europapokal der Landesmeister, wie er damals noch hieß, sei es zuletzt 2-mal im Endspiel der Europa League. Sie haben aber kein Endspiel mehr gewinnen können. Es gibt da den Fluch des Herrn Gutmann, das war der Béla Gutmann, ein ungarischer Trainer, der Benfica betreut hat, wie sie zum zweiten Mal den Europapokal gewonnen haben. Dann gab es anschließend offensichtlich Differenzen, wie viel der Herr Gutmann verdienen sollte, was dann also am Schluss dazu geführt hat, dass Benfica ihn rausgeworfen hat oder er von selbst seinen Abschied eingereicht hat. Das ist auf jeden Fall nicht im Guten, hat man sich getrennt. Und Béla Gutmann soll also gesagt haben, wie er das Stadion das letzte Mal verlassen hat, dass Benfica in den nächsten 100 Jahren kein Europapokal mehr gewinnen wird. Im Moment sieht es so danach aus, jetzt ist gut die Hälfte der Zeit rum. Tatsächlich haben sie 8-mal das Endspiel verloren. Benfica hat alles versucht, diesen Fluch zu brechen. Er hat jetzt eine eigene Statue vorm Stadion stehen und so. Aber offensichtlich haben sich da die Schicksalgötter noch nicht erweichen lassen, diesen Fluch aufzuheben. Ist, wie gesagt, ein sehr großer Verein für portugiesische Verhältnisse.
Wie hast du denn den vorgefunden? Also du bist ja dann das erste Mal zu so einem Spiel gegangen wie war's?
Ja, das war natürlich unvorstellbar. Die haben ja damals...
Hattest du für dich schon Vorstellungen vorher? Also hattest du dir überlegt, wenn ich da hingehe, so und so oder so?
Ich bin zum ersten Mal mehr oder weniger zufällig nach Lissabon gekommen durch einen Freund, dessen Eltern damals in Lissabon gearbeitet haben. Und damals hat es für mich eigentlich eine ganz neue Dimension an Fußball mit sich gebracht. Benfica hat ja damals noch im alten Stadion gespielt. Das war das größte Stadion in Europa mit 120.000 Plätzen. Und ich habe dann 2-3 Jahre später habe ich es das erste Mal wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft erleben dürfen. Das ist schon eine unvorstellbare Atmosphäre, die da in diesem Kessel geherrscht hat. Das war schon, das gab es.
Das Leipziger Zentralstadion mit 100.000
erlebt. Ja, das war auch. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen, was man da empfindet. Vor allen Dingen, wenn es das war, dann auch von der Dramaturgie nicht zu überbieten. Das war damals das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister und Benfica hatte das Hinspiel 2-1 bei Olympique Marseille verloren und hat dann in der 88. Minute das 1-0 gemacht, was ja dann gereicht hat, um ins Endspiel zu kommen. Das war schon ein ganz besonderer Moment, wie das Tor gefallen ist. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sie haben in Benfica hat das Problem in Portugal, das Land ist halt nicht so groß und ist auch wirtschaftlich ja ziemlich gebeutelt. Das heißt, sie sind, was Sponsorenverträge angeht, was Fernsehgelder angeht, überhaupt nicht konkurrenzfähig mit Vereinen aus Deutschland oder England oder Italien oder Spanien, wo halt ganz andere Summen erwirtschaftet werden müssen. Das heißt, sie sind zum einen darauf angewiesen, sehr gut zu scouten, was sie tun. Sie haben ja die müssen eben jedes Jahr, wie man so schön sagt, billig kaufen und teuer verkaufen. Das jüngste Beispiel ist jetzt ja gerade der Renato Sanchez, der zum FC Bayern geht für 35 Millionen, der erst 18 Jahre alt ist. Das ist ein Eigengewächs von Benfica. Sind aber traditionell, haben sie auch wirklich hervorragende Scouting-Systeme in Südamerika, also in Brasilien oder in Uruguay oder in Argentinien. Ich glaube, alleine in den letzten 5 Jahren, da möchte ich jetzt aber nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es waren um die 300 Millionen, die sie da an Transferüberschuss erwirtschaftet haben. Und darauf sind sie einfach angewiesen, weil sie es eben über Marketing oder über Fernsehgelder nicht reinbekommen können.
Was mich interessieren würde, ist so ein Spielbesuch, so ein Spieltag. Wie ist der anders in Portugal? Also stell mir das dort schon ein bisschen anders vor, auch was das Rahmenprogramm angeht, das Kulinarische etc.
Es ist mittlerweile gar nicht mehr so anders. Benfica hat ja ein neues Stadion gebaut zur Europameisterschaft 2004. Und da drin sind die Verpflegungsstände. Da gibt's halt keine Bratwurst, da gibt's dann ein Schnitzelbrötchen. Aber ich sag mal, das ist genauso schlecht von der Qualität wie das, was du in den meisten großen Stadien hier in Deutschland auch hast. Gibt vor dem Stadion gibt's eben noch so diese klassischen Imbissbuden. Da gibt's wie gesagt sehr viel in Lissabon ist das sehr populär, dass du ein Brötchen aufschneidest und dann gibt's eben Schnitzel, die in einer schönen dicken Soße liegen mit ein paar Zwiebelchen dazu und das kommt dann in das Brötchen rein. Ansonsten wird sehr viel Bier getrunken vor dem Spiel.
Kommt der Fan spät zum Spiel?
Ja. Oder? Also das Stadion füllt sich eigentlich so richtig erst vor 10 Minuten vor Spielbeginn.
Ja, wie ist das eigentlich so im Vergleich? Also kann man sich die Eintrittskarte locker leisten oder ist es eher ein teurer Spaß für den durchschnittlichen?
Naja, billig ist es nicht. Es ist in Portugal so, dass du als Mitglied enorme Vergünstigungen hast. Also du sowohl bei den Dauerkarten, also das heißt, um Dauerkarten kaufen zu können, musst du sowieso Mitglied sein, das bekommst du sonst gar nicht. Aber auch wenn du eben Tagestickets kaufst, zahlen die Mitglieder in der Regel nur die Hälfte des Preises. Das hat eben auch mit als Grund, warum die Vereine in Portugal so mitgliederstark sind. Benfica war ja bis zum letzten Jahr der mitgliederstärkste Fußballverein der Welt. Und ist jetzt aktuell, waren damit auch im Guinness-Buch und ist jetzt aktuell von den Bayern überholt worden. Die ja auch so wahrscheinlich, wie ich das aus der Ferne verstehe, eben das Problem haben, dass Tickets Mangelwaren sind und deswegen viele vorsorglich schon mal Vereinsmitglied werden, damit sie überhaupt eine Chance haben, noch an Eintrittskarten dran zu kommen. Die Karten, du zahlst als Mitglied 150 Euro im Jahr Beitrag und bekommst dann Dauerkarten ab, ich glaube, 85 oder 90 Euro für die Saison. Also das geht, das ist überschaubar, aber es ist natürlich...
Ja, aber wie ist denn, weil wenn ich an Portugal denke, dann denke ich irgendwie so an Jugendarbeitslosigkeit, ja. Dann denke ich mir nicht, dass da die dicke Kohle da ist, von daher denke ich mir, ja...
Deswegen,
was bedeutet für die der Fußball dort?
Er bedeutet sehr viel. Portugal ist ein Fußballland. Es gibt nach wie vor 3 Tageszeitungen in Portugal, die 7 Tage die Woche erscheinen und sich ausschließlich mit Fußball beschäftigen. Es gibt keine, in Anführungszeichen, normale Tageszeitung, die höhere Auflagen als diese Zeitung hat. Was ja in Zeiten von Internet und 500 Fernsehsendern schon ein relativ klares Statement ist, dass wie wichtig das ist. Benfica hat einen eigenen Fernsehsender, die übertragen seit 2 Jahren alle, das ist ein Pay-TV-Sender, die übertragen seit 2 Jahren alle Heimspiele exklusiv auf ihrem eigenen Sender, sind damit auch der größte Abo-Sender in Portugal geworden, was halt auch zusätzliche Einnahmen generiert hat, weil für den Verein, weil das musst immerhin 10 Euro pro Monat bezahlen für das Abo.
Haben das andere Vereine auch in Portugal?
Sie haben eigene Sender, ja, aber keiner überträgt die Heimspiele selbst. Das ist Benfica.
Ja, aber hast du das Gefühl, du kannst dich noch unabhängig informieren oder ja, ist das dann doch schon so vereinsmäßig gefärbt?
Sie sind relativ neutral. Sie haben auch am Anfang hieß der Fernsehsender Benfica TV. Jetzt mittlerweile seit, glaube ich, 2 Jahren heißt er nur noch BTV. Damit es für Anhänger anderer Vereine nicht ganz so schmerzhaft ist, das Ding zu abonnieren, weil sie mittlerweile zum Beispiel auch die Premier League in Portugal exklusiv übertragen. Also die haben da relativ viel Geld in die Hand genommen, um das auch für Fans anderer Vereine attraktiv zu machen. Premier League ist ein großes Thema in Portugal, worunter auch eben viele Vereine leiden. Es ist in Portugal traditionell so, du hast die großen drei, Benfica, Sporting und den FC Porto. Und eigentlich ist jeder Portugiese erstmal Fan von einem dieser drei Vereine. Und an zweiter Stelle kommt dann, wenn du, was weiß ich, in Braga lebst, dann kommt dann auch noch dein SC Braga oder so. Und da reden wir jetzt schon von den größeren Vereinen. Die Liga hat, wenn du die drei großen wegnimmst, ganz, ganz wenig Zuschauer. Es gibt viele Vereine in der ersten Liga, die weniger als 2000 Zuschauer im Schnitt haben und eigentlich nur von den drei Heimspielen gegen die Großen leben, weil sie da richtig Kasse machen können und dementsprechend dann auch hohe Eintrittsgelder nehmen. Allgemein ist die Konkurrenz des Fernsehens in Portugal enorm für die Fußballvereine. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Liga nicht ganz so attraktiv ist von den Mannschaften, die da antreten, wie die eine oder andere ausländische Liga. Und dann gibt es eben sehr viele, die sagen, dann bin ich doch eher Fan von Real Madrid, weil da Cristiano Ronaldo spielt, oder jetzt künftig Fan von Manchester United, weil da Mourinho Trainer ist. Und dementsprechend haben dann eben auch diese Übertragungen von den entsprechenden Spielen aus der Primera Division oder der Premier League, das kostet die Vereine in Portugal echte Zuschauer in den Stadien. Das geht bei den Großen, aber wie gesagt, wenn du dann mal so ab Platz 7 oder so guckst, da wird es dann schon ganz schön einsam in den Stadien.
Du hast ja schon Zweitliga-Stadien gesehen, habe ich gesehen.
Ja.
In deinem Blog. Wie ist denn so die Situation überhaupt für Stadien? Also so als Groundhopper, so wenn man so die älteren Stadien lieber sehen möchte, ein paar schöne Bruchbuden, dann scheint das ja ein Paradies zu sein.
Dann ist die zweite Liga in Portugal das ultimative Paradies, ja. Das kann man nicht anders sagen. Das Land hat alles. Sie haben ganz moderne Arenen, halt, weil die Europameisterschaft erst 12 Jahre her ist und da eben das Land mit mehr Stadien eingedeckt wurde, als es überhaupt braucht. Da sind so Sachen wie das Stadion an der Algarve, wo es gar keinen Verein gibt, der da drin spielt. Man wollte aber
das steht da komplett leer, oder was?
Das steht komplett leer. Da findet einmal im Jahr das Ligapokal Endspiel drin statt. Gibraltar hat da seine EM-Qualifikationsspiele ausgetragen, weil die nicht, weil die zu Hause keinen Platz hatten und nicht in Spanien spielen wollten. Und ansonsten ist da, weiß nicht, ein oder zwei Konzerte und das war's. Sie wollten halt damals unbedingt die Algarve mit einem Stadion vertreten haben, weil das eben doch sehr viel Tourismuswerbung auch ist, wenn solche, weil im Fernsehen wird im Vorfeld über die Region berichtet etc., sodass man also da die Haupttouristenregion auch unbedingt mit dabei haben wollte. Aber es gibt andere Städte wie Leiria, da ist auch ein sehr schönes Stadion, da gibt's auch keinen Verein mehr inzwischen, weil der pleite ist. In Coimbra hast du 2000 Zuschauer im Stadion, also da ist sehr viel investiert worden, was sagen wir mal heute nicht wirklich optimal zu nutzen ist, weil einfach die Nachfrage fehlt. Aber so zurück, da hast du eben dann die modernen Arenen, sagen wir mal. Aber die zweite Liga ist natürlich was ganz Besonderes in Portugal, weil die aus sage und schreibe 24 Mannschaften besteht. Was also für dieses kleine Land eine unvorstellbare Zahl ist eigentlich. Das Ganze kam dadurch, dass die größeren Vereine gerne ihre B-Teams in der zweiten Liga spielen haben wollten. Und dann einfach per Erlass des Fußballverbandes die größten sechs Vereine mit ihren B-Teams von einem aufs andere Jahr in die zweite Liga aufgerückt sind. Und da hat man damals eben die Liga auf 24 Clubs erweitert, was dazu, das ist für die großen Clubs toll. Man sieht das an so Leuten wie Renato Sanches, der erst vor Beginn der letzten Saison überhaupt in den Kader aufgerückt ist, also in den A-Kader. Benfica kauft relativ viele junge Nachwuchsspieler, so 17-, 18-Jährige aus Schweden, aus Kroatien, aus wo immer auch her und lässt die wirklich 2, 3 Jahre Wettkampfpraxis in der zweiten Liga sammeln. Weniger schön ist es für die, in Anführungszeichen, normalen Vereine, die da in der zweiten Liga spielen. Das fängt damit an, dass du bei so vielen Spieltagen natürlich auch oft englische Wochen hast und da viele Stadien überhaupt kein Flutlicht haben oder halt nur so links und rechts zwei Funzeln stehen haben, wo du aber keinen Fußball mehr spielen kannst, sind dann viele Spieltage mittwochs um 15 Uhr. Und das ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt dafür förderlich, dass da richtig viele Leute im Stadion sind. Das ist für Leute wie mich, die dann in der Stadt sind und gerade frei haben, natürlich ein Traum, weil dann gehst du mittags um 3 mal ganz entspannt und guckst ein bisschen Zweitliga und aber da sind natürlich nicht mehr als 300 Leute im Stadion, weil das
Ja,
sind
aber das klingt ja alles irgendwie, wenn wir jetzt die EM vor der Tür haben, mit Portugal nicht sonderlich gut für den Fußball dort, oder? Wenn man so ein Scouting-System hat, so ein gut, dass sich die ganzen jungen Spieler aus sonst woher holt, dass
Sie
du
haben
die einheimischen
beides.
Talente, die du ja dann brauchst für die Nationalmannschaft, nicht wirklich da hast, ne?
Ja, sie haben beides. Also die haben sowohl Benfica als auch Sporting haben eine sehr angesehene Nachwuchsakademie und die wird natürlich nicht nur mit Ausländern bestückt, sagen wir jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Da sind schon auch immer wieder portugiesische Talente dabei. Der Renato Sanches ist ja das beste Beispiel, der ist ja auch Portugiese. Und die kriegen da schon, also das ist halt auch der Vorteil, wenn du so drei absolute Top-Clubs hast, weil es für die dann schon relativ einfach ist, auch an die nationalen Talente dranzukommen. Da bist du in Deutschland, hast du da wesentlich mehr Konkurrenz an attraktiven Vereinen, weil
Wie
dann.
ist da eigentlich so das Verhältnis zwischen Sporting und Benfica? Ist das so Augenhöhe?
Nee, eigentlich nicht. Also jetzt bin ich nicht, sehe ich das natürlich auch durch die Vereinsbrille, aber Benfica ist der wesentlich erfolgreichere Verein und ist auch der deutlich größere Verein, was Zuschauerinteresse und so angeht. Sporting war zuletzt Meister 2002, also es ist schon jetzt auch ein bisschen her, haben sehr viel getan und sind auch finanziell sehr ins Risiko gegangen, um da wieder, ja, endlich mal wieder Meister zu werden. Unter anderem haben sie Benfica den Trainer abspenstig gemacht, der 6 Jahre lang bei Benfica Trainer war und der dann letztes Jahr zu Sporting gewechselt ist, was natürlich für keine große Heiterkeit bei den Benfica-Fans gesorgt hat. Also der hat auch, glaube ich, monatelang dann unter Polizeischutz gestanden und wäre fast Meister geworden. Das hat sich erst am letzten Spieltag entschieden. Es war natürlich dann eine der schönsten Meisterschaften der letzten Jahre überhaupt, weil jeder, der Benfica-Fan ist, gesagt hat, alles bloß nicht, dass Jorge Jesus, der ehemalige Trainer, gleich im ersten Jahr mit Sporting wieder Meister wird. Insofern war das dann also nicht nur die Freude, dass Benfica Meister geworden ist, sondern eben auch die besondere Genugtuung, dass Sporting mit dem Jorge Jesus nicht Meister geworden ist.
Ich habe im Vorfeld hatte ich eine Frage, also hatte ich fragen lassen für Fragen zu diesem Gespräch, also Leute gefragt. Und da habe ich eine Frage gestellt bekommen, wie das bei dir ist mit deiner Fansozialisation, weil, wenn ich das richtig sehe auf deinem Blog, du bist ja ein Sitzplatzbesucher, wenn ich das richtig sehe.
Mittlerweile ja.
Ganz genau. Und mich würde mal interessieren, wie bist du sozialisiert im Fußball? Also du bist ja schon relativ früh da gewesen. Ich meine, da gab es dann die Rocker, dann gab es diese Fanclubs, wo mancher Fanclub kannst du auch in Anführungsstriche setzen, ja, weil die waren eher berühmt-berüchtigt. Und der UFC mit seiner großen Stehplatztribüne, ich nehme mal an, ja. Erzähl mal ein bisschen was über diese Zeit, wie du so ein bisschen sozialisiert wurdest.
Also ich habe ganz klassisch hinter dem Tor auf der Stehtribüne angefangen. Offenbach hat ja diese Besonderheit, dass die Gegengerade ausschließlich Stehplätze sind und das auch schon seit den 50er Jahren überdacht, was also schon ein sehr großer Komfort für Stehplätze sind, die ja in der Regel nur hinter den Toren noch zu finden sind und gerade in älteren Stadien auch gerne unüberdacht sind. Da habe ich angefangen, weil ich mich damals auf diese große Tribüne gar nicht getraut hätte, wie ich 10 war oder so. Und so langsam erobert man sich dann diese Tribüne für sich vom Rand und versucht dann da immer weiter in die Mitte zu kommen, bis man dann irgendwann mitten im Fahnenmeer gestanden hat, wie das früher in Offenbach genannt wurde, weil da ja unglaublich große Schwenkfahnen noch im Stadion waren, bevor sich dann der internationale Trend dann mehr zu den Zaunfahnen gegangen ist. Und ich selbst war nie Mitglied in einem Fanclub, weil es da genügend gibt in Offenbach natürlich, aber das hat eigentlich für mich auch nie so eine Notwendigkeit bestanden. Ich habe halt insofern den Vorteil, dass ich mit dem Auto in 10 Minuten am Stadion bin. Also das war jetzt.
Bist du jemand, der mal alleine jetzt zum Fußball gegangen ist oder in größeren Gruppen?
Nee, in kleineren Gruppen. Also es waren nur
mit Schulkameraden
oder Arbeitskollegen. Ganz genau. Das war aber meistens so ein Kreis von 2 bis 5 Leute. Und das ist auch heute noch so, deswegen bin ich auch, bis zur vorletzten Saison habe ich noch auf der Waldemar-Klein-Tribüne gestanden, auf dieser Gegengeraden und bin jetzt ja bei so einem Alter, wo auch die Freunde altern ja mit einem, Gott sei Dank, und ein sehr lieber Freund von mir, mit dem ich auch immer zu den Auswärtsspielen fahre, der hat ja so gesagt, weißt du was, ich muss auch im Job so viel stehen, ich mag die Kickers nicht mehr im Stehen sehen und ist dann auf den Sitzplatz gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns dann ein Jahr lang immer WhatsApp geschrieben haben während des Spiels und ich dann letzte Saison gesagt habe, gut, dann setze ich mich jetzt auf, das ist ja blöd. Und so, dass ich jetzt also altersgerecht auch einen schönen Sitzplatz habe.
War das dein Blick auf den Fußball verändert, also auf das Spiel?
Nee, eigentlich nicht.
Dass du jetzt sitzt?
Nee. Es ist jetzt in Offenbach auf der Haupttribüne nicht so, dass da überall Häppchen gereicht werden und so. Also da ist, ich sag mal, da wird halt nicht gesungen, aber ich sag mal, was so Kommentare und Freud- und Leidbekundungen angeht, ist es gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich von der Stehtribüne.
Du hast ja auch Kontakte nach Leverkusen.
Ja.
Das ist ja eigentlich was auch wenige wissen, dass das eigentlich eine alte Fanfreundschaft ist, die es schon ziemlich lange auf dem Lieberer Berg gibt.
Ja, seit 1980 gibt es diese Fanfreundschaft. Hat auch mal wieder mit unseren lieben Freunden von der Frankfurter Eintracht zu tun. Es gab ein Spiel Leverkusen gegen Frankfurt, bei dem ein Leverkusener Spieler einen Frankfurter relativ schwer verletzt hat. Und Leverkusen hat dann im Pokal in der gleichen Saison noch in Offenbach gespielt und dann haben die Frankfurter gesagt, gut, dann fahren wir halt nach Offenbach und hauen den Leverkusen dann mal richtig aufs Maul. Und worauf halt sind die Offenbacher dann die Leverkusener in ihren Block geholt haben und dann haben sie wohl zusammen die Frankfurter verdrossen und dann seitdem schätzt man sich sehr gegenseitig. Es ist ganz interessant, dass das auch von Leverkusener Seite durchaus noch gepflegt wird, obwohl wir ja jetzt für einen Verein, der regelmäßig in der Champions League spielt, nicht mehr so brennend interessant sind. Aber es fahren auch regelmäßig noch Busse von Offenbacher Fanclubs zu einzelnen Spielen nach Leverkusen. Du siehst immer mal 1, 2, 3 Zaunfahnen von Leverkusenern im Stadion in Offenbach. Dadurch bist du wahrscheinlich jetzt auch drauf gekommen. Es gibt ja einen englischsprachigen Leverkusen-Podcast, der nennt sich The Neverkusen-Podcast, in dem ich dann auch so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer mal was vom UFC berichten darf.
Also das habe ich nicht gewusst.
Ah, siehst du? Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Richtig.
Und das wird schon noch gepflegt. Das ist natürlich ganz schön, dass das so viele Jahre gehalten hat.
Aha. Und dann pflegst du ja noch ziemliche Kontakte zu Rot-Weiß Essen.
Ja, das war bei mir Zufall. Das ist einfach ein faszinierender Verein. Die haben halt auch so jede Höhe und Tiefe durchgemacht. Der hat man als Offenbacher durchaus.
Weil Offenbacher nicht reicht.
Genau. Da sind erstaunlich viele Parallelen zwischen den beiden Vereinen. Damit angefangen, dass die gleichen Jahre Bundesliga-Zugehörigkeiten hatten wie der UFC und halt auch eine sehr, sehr treue Anhängerschaft haben, aber auch irgendwie nicht mehr so richtig aus der Grütze rauskommen im Moment. Und das hat sich dann aber wirklich...
Ja, aber auch dieselbe Stadiongeschichte, ne? Eigentlich sah das Stadion fast genauso aus, ja. So vom Stil her, mit der fehlenden Tribüne auf der einen Seite.
Das Georg-Melches-Stadion hat relativ den gleichen Flair gehabt, waren auch sowohl der Biberer Berg als auch das Georg-Melches-Stadion durchaus dafür bekannt, dass da Teile des Publikums sich durchaus gerne auch mal haut. Und wir haben jetzt halt auch da einen echten Palast stehen mit dem neuen Stadion Essen. Nur deswegen wären sie trotzdem fast abgestiegen aus der Regionalliga letzte Saison.
Ja, so aus der Ferne betrachtet, was siehst du da als Gründe?
Da maße ich mir kein Urteil an. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, eine Mannschaft.
Ich folge halt so viel Essen, ne? Posts. Also ich habe so eine Twitter-Timeline, einige Essener und bei Facebook drin, aber
es
gibt scheinbar diverse Fraktionen.
Es gibt diverse Fraktionen und es ist natürlich im Endeffekt, ist es immer wieder eine Glückssache, ob die Spieler, die du dir holst, ob die genau das bringen, was du dir vorgestellt hast. Da müssen immer wieder neue Teams zusammengestellt werden. Da gehört schon, glaube ich, auch eine gehörige Portion Glück dazu, dass du dann eine Mannschaft hast, die in sich auch harmoniert und dann auch mal über eine Zeit lang wachsen kann, weil die müssen ja in dem Moment, wo es nicht läuft, personell ständig was tun oder nach Ende jeder Saison was tun, weil sie sonst wahrscheinlich von den eigenen Fans mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt würden. Und
der Verein kommt auch nicht zur Ruhe.
Nee, und da ist halt doch relativ viel Geld, weil die im Verhältnis zu Offenbach bei allen Gemeinsamkeiten natürlich den Vorteil haben, dass die Stadt wesentlich größer ist. Offenbach hat 120.000 Einwohner, Essen hat, glaube ich, knapp 600.000 oder sogar über 600.000. Und da ist ja auch durchaus das ein oder andere namhafte Unternehmen ansässig in Essen, was jetzt in Offenbach auch nicht gerade so der Fall ist, die dem Verein da schon auch finanziell anders unterstützen, als es eben in Offenbach möglich ist. Und trotzdem hängen sie halt seit Jahren in dieser Regionalliga drin. Und haben sie ja nicht exklusiv. Das sind ja neben Essen und Offenbach hast du noch Alemannia Aachen, die eigentlich auch kein klassischer Regionalligist oder Viertligist sind, ne, und die auch da so einen Palast stehen haben mit ihrem neuen Tivoli. Da gibt es eben schon auch noch im Osten den einen oder anderen Club, der sich sicherlich auch nicht in der Regionalliga so richtig zu Hause fühlt. Aber es ist halt, wie es ist. Der Kontakt zu Essen kam dann für mich eigentlich wirklich mehr durchs Bloggen, weil die zwei sehr aktive Blogger haben, mit denen ich dann sehr nettes Verhältnis über die Zeit bekommen habe, die ich dann auch schon mal in Essen besucht habe. Und der eine von den beiden, der den Im Schatten der Tribüne Blog schreibt, hat jetzt auch gerade die 111 Gründe, Rot-Weiß Essen zu lieben, geschrieben. Also da hat man dann halt auch so relativ viele Berührungspunkte, wenn man das eine oder andere Jahr bloggt.
Ja, es wurde im Textilvergehen sehr gelobt, das Buch.
Ja, das habe ich gesehen. Er hat da sehr schöne Sachen gemacht. Hat
also unter anderem eine Überleitung zu dir.
Ja.
Du hast da ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann auch im Sommer irgendwann das letzte Mal geschrieben. Da hattest du erwähnt, dass du jetzt mal gerade keine Zeit hast, weil du jetzt die nächste Zeit an dem Buch schreiben wirst. Wie lange hast du letzten Endes gebraucht und ja, wie sah es aus, die Recherche aus für das Buch?
Ja, die Recherche habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich dachte, es ginge schneller. Wir haben am Ende 8 Monate gebraucht, obwohl wir ja nur die halbe Portion zu schreiben hatten, da wir es zu zweit geschrieben haben. Das lässt sich halt sehr gut aufteilen, weil diese 111 Gründe, jeder Grund ist ein Kapitel für sich. Also du hast da immer geschlossene Geschichte. Also es ist nicht so, wie wenn man jetzt versuchen würde, einen Roman zu zweit zu schreiben. Man kommt da natürlich auch, wenn man anfängt zu recherchieren, auch Dinge, die man schlicht nicht gewusst hat. Es sind auch Sachen dabei, wo man sagt, ach Mensch, klar, stimmt
Wie
ja.
hast du dir einen weißen Zettel geholt und hast dann gesagt, so jetzt überlege ich mal, ob ich 111 Gründe
Also wir
zusammenkriege
haben uns
oder
am Anfang
ob das
wirklich hingesetzt,
rausschreiben
haben wir
lassen?
aufgeschrieben, ja. Und das geht auch so bis zum 80., 90. ganz gut. Und danach tut es dann ein bisschen mehr weh. Und das hat uns aber auch der Verlag schon gesagt, dass es den meisten Autoren so ginge, dass so der erste große Schwung relativ unproblematisch ist. Also einfach erstmal auf die Ideen zu kommen, was man da für Kapitel schreiben möchte. Dass es dann aber eben irgendwo so auf der Schlussstrecke dann ein bisschen holpriger wird. Weil es dann am Schluss so war, dass wir auch noch 20, 30 hätten mehr schreiben können. Man kommt dann natürlich auch durch die Recherche auf viele Sachen. Wir haben eben versucht, eine Mischung zu machen, dass wir zum einen ein paar geschichtlich wichtige Dinge drin haben, wie die Vereinsgründung oder das erste Stadion, natürlich den Pokalsieg oder die Vizemeisterschaften. Wir haben den einen oder anderen ehemaligen Spieler gewürdigt, Trainer ebenso, Funktionäre, aber wir wollten halt auch ein bisschen mit dem Drumrum was machen. Es gibt in Offenbach, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sehr viele Faninitiativen, sei es jetzt der Erwin oder das Museum oder eine Mitfahrzentrale, die letztes Jahr entstanden ist. Da haben wir Kapitel drüber geschrieben. Wir haben aber auch so ein paar nettere kleine Anekdoten mit dabei. Es gab zum Beispiel eine englische Punkband, oder die gibt es immer noch, die heißen Peter and the Test Tube Babies. Die haben mal ein Lied über die Kickers geschrieben und haben das dann auch, ist auch auf CD erschienen. Die Entstehungsgeschichte ist mit dem Buch, also das ist nicht nur so rein so
Die Band
historisch
ist
und
relativ
Spiele.
bekannt in Punkrock-Kreisen.
Ja, ist sie, sind sie. Die hatten den Vorteil, die sind ja, glaube ich, in England, in Deutschland erfolgreicher als in England gewesen oder sind es immer noch. Und der Manager von denen ist halt ein eingefleischter Kickers-Fan und Waldemar Klein Tribünenbesucher gewesen. Oder ist er immer noch? Der lebt jetzt in Berlin, kann ja nicht mehr so oft zum Spiel kommen. Aber der Henry Klärer hat die Jungs dann halt, wenn die in Deutschland waren, die haben ja dann zum Teil auch in Frankfurt LPs aufgenommen, hat er sie halt mit auf den Bersch genommen und die sind dann auch zu Oberliga-Zeiten wohl zu mehreren Auswärtsspielen zusammengefahren. Und da kam dann irgendwann dieses ganze Geschichte mit dem Lied zustande. Gibt ja auch eine schöne Anekdote. Es gibt in Frankfurt einen relativ bekannten, ja, sagen wir mal, Club für alternative Musik, die Butch Cup. Und da hat dann der Sänger von Peter and the Test Tube Babies, steht auf, wenn ihr Kickers seid, gesungen und hat dann relativ viele Bierbecher um die Ohren bekommen und hat es dann beim nächsten Mal sein lassen.
Hast du noch weitere Highlights aus dem Buch, wo du sagst, das war für mich wirklich extrem spannend oder neu?
Ach, es waren viele Sachen neu eigentlich in dem Sinne, weil man dann halt auch in so andere Geschichten, tiefer in die Materie eintaucht. Für mich war eine neue Erkenntnis, dass wie entscheidend offensichtlich dieser Lizenzentzug 1989 für die weitere Entwicklung des Vereins war, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Das war mir so in der Tragweite eigentlich gar nicht bewusst. Es gibt dann halt aber auch einfach nette Begegnungen, wie eben zum Beispiel mit diesem ältesten Fanclub in Eppertshausen. Bei denen waren wir zu einem Fanclub-Abend, da sind wir extrem freundlich aufgenommen worden. Also das war, als würden wir die Leute schon seit 30 Jahren kennen. Es sind sehr skurrile Geschichten dabei. Es gab mal ein Fertighaus im OFC-Design, das sogar einmal gebaut wurde.
das war sehr nett, da mit dem zuständigen Herrn von dieser Baufirma mal drüber zu sprechen. Mir persönlich hat es auch sehr gefreut. Wir hatten bis vorletztes Jahr einen Stürmer, den Christian Kapek, der sehr beliebt war in Offenbach. Das war sehr schön. Und der hat sein linker Arm ist halt ganz tätowiert. Und ich habe dann ein Kapitel nur über seine Tätowierungen eigentlich geschrieben. Das war sehr schön, da auch mal mit dem Kapo. Der hat sich da relativ viel Zeit genommen, obwohl er nicht mehr beim UFC spielt.
Das Bild, was du da in dem Block oben drin hast.
Das ist der Kapo, der da seinen Arm mit der Milchstraße. Und das hat mich halt sehr gefreut, dass er sich da die Zeit genommen hat, da auch mal ein bisschen länger mit mir zu quatschen. Das sind dann halt so die Sachen, wo man so ein bisschen persönlicheren Bezug dann auch zu den Kapiteln bekommt.
Ja, wie lange hast du dann letzten Endes jetzt daran gesessen?
8 Monate.
Ja, ist schon eine stolze Zeit.
Ist eine stolze Zeit, ja. Und also ich kann es auch nur sagen, ich bewundere jeden, der das alleine schreibt. Ich musste ja, wie gesagt, nur die Hälfte von der ganzen Sache machen, aber diese Recherche bekommt dann halt auch so eine Eigendynamik, weil man dann eben immer wieder auf Dinge stößt, wo man sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht, oder man hat es irgendwie im Hinterkopf. Es gab zum Beispiel meine eigene Kickers-Tankstelle, wo man dann aber sagt, klar, wusste ich, dass es die gibt, aber wie das jetzt genau war, das braucht dann doch ein bisschen Zeit, bis man das alles wieder ausgegraben hat.
Sind da auch Themen dabei, wo du sagst, die werden jetzt auf dem Blog irgendwann ausgelagert, also jetzt nicht direkt aus dem Buch, sondern wo du gesagt hast, du hättest noch 20, 30 am Ende mehr schreiben können?
Mal sehen. Das könnte sein, aber es ist dann schon auch so, dass du irgendwann dann ganz froh bist, wenn du sagst, okay, das war jetzt das letzte Kapitel, lass uns mal wieder über was anderes schreiben. Weil es war schon sehr viel Kickers offenbar in der letzten Saison, weil ich ja auch bei dem Stadionmagazin mitschreibe und dann das Buch und noch den Blog. Also das war schon, du kommst dann so irgendwann auch in den Kickers-Tunnel rein. Also insofern war ich dann auch nicht böse, wie es dann fertig war.
Gibt es in nächster Zeit noch Projekte bei dir oder ist es dann jetzt erstmal gehalten?
Also ich werde mit Sicherheit wieder ein Buch schreiben wollen oder ein zweites Buch schreiben wollen, wobei das nicht notwendigerweise was mit Fußball zu tun haben muss. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, aber es könnte gut sein, dass es auch mal mehr so in Richtung Reisen oder so geht und nicht immer nur zum Fußball.
Was hast du mit dem Thema Reisen auf sich?
Ach naja, ich habe ja so da ein bisschen reingerochen, weil ich diese Webseite über Lissabon mache. Mhm. Das ist aber eigentlich mehr ein praktischer Ratgeber, weil wir relativ oft gefragt wurden, weil wir uns halt meine Frau und ich ganz gut in Lissabon auskennen, wenn Leute da hinfahren wollten, dass sie sagen, ach, hast du mal einen Restauranttipp oder lohnt sich dies oder was soll ich da mir angucken? Und ich dann angefangen habe zu sagen, dann kann ich das eigentlich auch mal auf eine Webseite schreiben, dann können es mehr Leute lesen. Das wäre eine Möglichkeit, sowas auch mal in Buchform rauszubringen. Also ich habe aber jetzt so, sagen wir mal, mehrere Ideen im Kopf. Das denke ich, dass ich mich dann im Herbst mal ernsthaft damit beschäftige, was als nächstes kommt, weil ich jetzt gerade noch bei einem Projekt mitmachen darf, das auch ziemlich Spaß macht. Es gibt über diese Koordinationsstelle der Fanbetreuung in Deutschland, die auch dann am beim DFB mit angegliedert sind, wird immer ein Fanzine bei den großen Turnieren geschrieben, nennt sich Helmut und wird eben jetzt in Frankreich dann vor jedem Spiel an die deutschen Fans verteilt. Da sind mehrere Fanbetreuer vor Ort, um dabei Problemen, Sorgen, Nöten zur Seite zu stehen, den Fans, die da mitfahren. Und sie haben dann eben einen Infostand immer in jeder Stadt, wo die Nationalmannschaft spielt und haben da auch immer die frische Ausgabe vom Helmut-Mitarbeiter. Darf ich dieses Jahr mitschreiben? Das macht großen Spaß, weil es dann eben um Gegnervorstellungen geht oder eben auch wir schreiben immer was über den Heimatverein, der eigentlich in dem Stadion spielt. Ich krieg habe so eine eigene Kolumne, weil ich ja nicht vor Ort in Frankreich bin und berichte dann immer so ein bisschen aus der Heimat, wie gerade die Stimmung ist. Das macht relativ viel Spaß, ist aber auch zeitaufwendig, so dass also bis das Turnier jetzt zu Ende ist, bin ich gut beschäftigt.
Machst du das jetzt zum ersten Mal, oder?
Ja.
Okay. Also bist du jetzt schon so richtig schön in Elm-Stimmung drin?
Ich bringe mich seit 5 Wochen permanent in die
Das habe ich noch null mit dem Thema beschäftigt. Ich
Elmstimmung,
kämpfe zu vermeiden.
nee, da bin ich jetzt, ich bin gut im Thema. Ich meine, es ist ja ein Mammutturnier diesmal, dadurch, dass da 24 Länder mitspielen diesmal.
Ich nehme
Und
an, du hast einen anderen Blick auf Portugal, oder?
ja, jein. Die Portugiesen sind, was die Nationalmannschaft angeht, natürlich immer eine Wundertüte. Sie werden eine ordentliche Rolle spielen, glaube ich, aber es wird auch diesmal nicht für den Titel reichen, weil sie hängen halt zu sehr am Cristiano Ronaldo. Und wenn du dem ein paar Mal ordentlich auf die Füße steigen kannst, dann ist eigentlich, naja, dann haben sie 30% ihrer Schlagkraft eingebüßt, ne? Und sie sind auch im Moment so ein bisschen in der Übergangsphase, glaube ich,
Also
was die
kein
Spieler
Favorit.
angeht. Also für mich nicht, nee. Da gibt es andere.
Okay.
Da würde ich eher Belgien mal mit in den Favoritenkreis noch nehmen. Wenn man jetzt mal von den üblichen Verdächtigen Deutschland, Spanien, Italien absieht. Frankreich natürlich als Gastgeber.
Gut, ich habe dich das letzte Mal gefragt oder dich schon mal darauf hingewiesen, dass du dir was aussuchen sollst, was du empfiehlst als aus in der Ausgabe. Egal ob zum Lesen, Hören oder wie auch immer. Was hast du dir denn rausgesucht?
Ich habe mir ein Buch rausgesucht
Oh.
und damit wir nicht ganz so ab, es sind nicht die 111 Gründe, Kickers Offenbach zu lieben. weil wir ja sehr viel über Lissabon gesprochen haben, habe ich ein Buch von José Saramago rausgesucht. Das ist ein portugiesischer Literaturnobelpreisträger. Das Buch hat den schönen Titel Geschichte der Belagerung von Lissabon. Da geht es darum, Lissabon war ja lange von den Mauren besetzt, bevor dann die Christen die Mauren wieder vertrieben haben. Und da hat jetzt im Lissabon der Neuzeit ein Lektor ein Geschichtsbuch über diese Zeit auf dem Schreibtisch liegen und korrigiert da fröhlich vor sich hin und ersetzt, streicht dann aber im Manuskript ein ganz entscheidendes Wort, sodass eben aus der Geschichte das sind die, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln, die Mauren oder die christlichen Krieger sind von verschiedenen Seiten unterstützt worden. Und der Lektor streicht die Passage, dass diese Unterstützung gekommen ist und somit hat dann eben das Buch seinen Ausgangspunkt darin, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn die Mauren im 12. Jahrhundert nicht aus Lissabon vertrieben worden sind. Sind ein faszinierendes Gedankenspiel, wie die Geschichte hätte weitergehen können und ist insofern auch natürlich ein sehr philosophisches Buch, weil es im Endeffekt darum auch geht, was passiert, wenn man Nein statt Ja sagt, ne? Weil es ja
Kommt man
auch
schnell in
da.
das Thema rein?
Bitte? Nö.
Kommt man,
Nein,
wenn
nein,
man
nein.
unbeleckt ist, kommt man da relativ schnell rein, das Buch?
Das kannst du gut lesen.
Ja.
Der Saramago kann ausgesprochen gut erzählen.
Und das findest du beim Amazon,
Davon
beim
würde ich stark
Buchrest?
ausgehen, ja. Ich habe die Ausgabe, die ich hier habe, ist bei Rowohlt erschienen.
Okay, ich muss ja gucken, deinen Link. Gut. Habe ich notiert, werde ich in den Shownotes dann auch nochmal verlinken. Könnt ihr dann euch noch weiter in das Buch reinlesen oder es bestellen, wenn ihr wollt. Ja, Markus, ich würde sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Oder haben
Ja.
wir noch ein Thema, was wir vergessen haben?
Ich wüsste nicht, ich glaube, wir haben eigentlich das Elend dieser Welt ausführlich besprochen.
Sind deine Vereine.
Ja,
Aber
dir ist das
ich
Thema
habe
ja
ja auch
nicht
nichts
fremd.
Besseres zu bieten.
So haben wir ja auch zueinander gefunden.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Über das Leid.
Ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei dir vor allen Dingen mal für deine Mühe, deine Geduld, die du im Vorfeld hattest bei der ganzen Geschichte heute.
Das war keine Ursache, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Alles klar, dann bedanke ich mich noch bei den Hörern und sage Tschüss.